Jetzt bin ich Chef geworden, transformiert innerhalb von diesem Jahr. Ich habe an manchen Stellen nochmal auf den Tisch gehauen. Ich habe auf anderen Stellen nochmal schon den Kopf für die Leute hingehalten, wenn Patienten gar nicht gingen. Und die merken das, reagieren darauf, aber helfen mir halt auch. Also es ist einfach ein Schatz, den kann man nicht in Zahlen übersetzen. Aber das ist einfach so, was im Alltag passiert. Na, die sehen ja selber, wo ich hin will. Die sehen meine Vision oder mein Ziel und die beschützen das sozusagen mit, weil die wissen, hey, der Arbeitsplatz, der ist gut für mich. Der Marius, der weiß, ich habe Probleme mit den Fingern, der Rücken tut mir weh, der passt auch auf mich auf und andersrum ist das dann genauso. Also es ist ein Geben und ein Nehmen, ja.
Du hörst OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Hallo, schön, dass du wieder zuhörst. 2024 hat Marius Schmeddes die Physiotherapiepraxis seines früheren Chefs im niedersächsischen Badoweg übernommen. Als junger Chef hat er nun Verantwortung für ein Team, das überwiegend aus deutlich älteren TherapeutInnen besteht. Wie er mit dem Rollenwechsel umgeht und wie ihm der Spagat zwischen Respekt vor Erfahrung und moderner Führung gelingt, erzählt er im Gespräch mit OP-Ressortleiterin Dr. Barbara Wellner. Dir viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UP Podcast, dem Podcast von Unternehmen Praxis. Mein Name ist Barbara Wellner und ich begrüße heute Marius Schmeddes bei mir. Hallo Marius.
Hallo Barbara. Danke, dass ich hierher kommen darf.
Ich freue mich auch. Stell dich mal gerade vor, wer du bist und was du beruflich machst.
Genau, also ich bin Marius. Ich lebe in Lüneburg, habe die Praxis in einem Ort daneben. Das ist Badoweg. Ich bin 37 Jahre, ich habe 3 Kinder, bin verheiratet und ich bin auch noch Osteopath. Und das Besondere eigentlich dieser Praxis, kann man so sagen, ist, ich bin der Jüngste und um mich drumherum sind eigentlich alle älter beziehungsweise waren auch schon mal selbstständig, also das ist eigentlich der Grund, warum ich hier sitze. Ich bin der Jüngste in der Praxis, mit der wenigsten Erfahrung, bin aber der Chef, genau.
Seit wann bist du denn Chef?
Genau, also 1.1.24 habe ich die Praxis von meinem ehemaligen Chef Hans Joachim übernehmen dürfen. Die bestand schon 30 Jahre und habe das komplette Team auch so übernommen. Keiner ist abgegangen.
Mhm. So. Und du hast vorher in der Praxis gearbeitet, hast du eben gesagt, weil es dein ehemaliger Chef war. Wie lange warst du vorher in der Praxis?
Also seit 2018 habe ich da angefangen. Also ich wusste eigentlich, was ich da kaufe, nicht die Katze im Sack, sondern auch bei den Kollegen wusste ich halt Bescheid.
Mhm. Genau. Und was hat dich dazu bewogen, die Praxis zu übernehmen?
Ja, ich glaube, das muss man von mehreren Seiten beleuchten. Einmal wollte ich nicht, dass die Praxis zu ist. Das war nämlich nicht unwahrscheinlich, weil so eine dörfliche Praxis, da jemanden für zu finden, der das übernimmt, ist, glaube ich, nicht so leicht. Mhm. Und die Kolleginnen hatten schon gesagt, Marius, wenn du es nicht machst, dann gehen wir. Und ich fand den Arbeitsplatz einfach so nett und auch die Umgebung, die Patienten, dass ich gesagt habe, eigentlich muss ich das schon machen. Und dann musste ich das aber ja auch mit mir selber klären, von wegen, ob ich das überhaupt leisten kann. Und das war dann schon ein anderer Punkt. Also da waren schon oder sind immer noch große Selbstzweifel, ob ich das kann. Mhm. Ja, ich meine, gut, ich habe mich jetzt schon ein Jahr bewährt, aber ich bin dann einfach ins kalte Wasser gesprungen. Da habe ich irgendwie auch so ein Händchen für, das einfach dann zu machen und zu gucken, was passiert. Mhm. Und also ich bereue es nicht. Das hat sich bis jetzt alles sehr gut entwickelt in meinen Augen. Ja.
Okay, das freut mich sehr. Von wie vielen Mitarbeitenden sprechen wir denn?
Also mit mir sind wir 11. Mhm. Ja, wenn ich Mann und Maus und Reinigungskraft zusammenzähle, sind wir dann also, ich habe 8 Therapeuten, sagen wir es mal. Reichen wir es mal so runter, genau.
Okay. Und welche Schwerpunkte hat deine Praxis?
In der Hinsicht würde ich uns wirklich als Wald- und Wiesenpraxis bezeichnen. Mhm. Ich gehe da mit dem, was ich habe. Das meine ich, das, was die Kollegen sozusagen an Ausbildung haben, das benutze ich. Ich hätte gerne, ich habe leider gerade nicht MT. Na, das ist so ein Problem, habe ich selber auch nicht. Aber unser Schwerpunkt, das kann man wirklich nicht sagen, das entwickelt sich noch. Da bin ich bei, das zu formen. Ne? Ich bin ja auch Osteopath, die Ausbildung habe ich ein Jahr davor abgeschlossen. Mhm. Da steuere ich noch hin, aber da habe ich den Heilpraktiker noch nicht. Also heißt, das ist in der Schwebe. Und die Ausbildung zum Heilpraktiker zu machen, ist natürlich parallel zur Selbstständigkeit auch nochmal ein Brett. Davon nochmal zu sagen, dass ich auch kleine Kinder habe, ne? Das irgendwie zeitlich hinzukriegen, ohne dass einem da die Beziehung um die Ohren fliegt, ist nicht so leicht.
Ja, das kann ich mir
Ja.
vorstellen. Wie ist denn die Patientenklientel? Ist die genauso bunt wie, ich sag mal, das Leistungsangebot bei deinen Mitarbeitenden?
Ja, ich glaube, unser Altersdurchschnitt ist schon ziemlich hoch. Ne? Also der liegt auf jeden Fall über 60. Ich glaube, ich habe pro Woche habe ich vielleicht zwei jüngere Menschen, also wo ich sage Jugendliche. Das ist bei uns nicht Standard. Da freuen wir uns dann immer schon drüber, wenn wir mal Kinder oder Jugendliche haben. Das ist dann immer so der Lichtblick. Ja, die bringen eine andere Energie mit. Und sonst ist es einfach viel die Älteren, weil die Praxis einfach schon so alt eingesessen ist. Ne? Die Praxis, die kannten die, die laufen da schon fast blind hin. Die kannten mich, das war mein Glück, weil ich da seit 2018 da bin, den Herrn Schmedes, da wissen sie, woran sie sind. Und dann geht das halt noch viel über Mund zu Mund, Stammtisch, Kegelclub, man erzählt, ich gehe da hin, das funktioniert, die haben Händchen, die sind nett. Ja, also es ist schon einfach die, Badowick nennt sich selber nicht Dorf, aber ich sag mal, es ist die Dorfklientel da drumherum. Na,
Okay,
sehr, sehr
verstehe.
dörflich, aber familiär auch.
Okay. Also
Ja.
das klingt ja auch nicht nur von der Mitarbeitendenseite, sondern auch von der Patientinnen- und Patientenseite aus, dass der Übergang von deinem alten Chef zu dir offensichtlich relativ geräuschlos stattgefunden hat, oder?
Also ich habe einfach das genommen, was ich kriegen konnte, an Angestellten und an Patienten. Da bleibt einem heutzutage ja gar nichts anderes übrig. Man muss ja erstmal mit dem Ist-Zustand arbeiten und ich bin gerade eigentlich in der Formphase. Also wo ich selber sage, im ersten Jahr, das war wirklich nur erstmal Kopf über Wasser halten und zu gucken, wie finde ich mich als Chef? Wie entwickle ich mich als Chef? Was brauche ich für Kompetenzen? Das kriegt man ja auch immer wieder von den Arbeitskolleginnen dann gespiegelt, wo man da irgendwo noch so ein Manko hat. Und jetzt erst komme ich in die Phase, wo ich sage, ich gestalte diese Praxis. Wo will ich hin? Wo sollten wir hin? Wie laut sind wir nach außen? Also unsere Website mittlerweile funktioniert noch nicht so richtig. Das baue ich jetzt erst alles auf, aber auch allein, weil ich jetzt erst langsam Gefühl dafür kriege, wer sind wir, wer bin ich und was will ich kommunizieren als Praxis. Genau. Also es ist ein langsamer Prozess.
Das heißt,
Ja.
also das ist ja einfach sehr spannend, weil du ja Therapeut bist du ja schon eine Weile, aber Chef und Unternehmer noch nicht so lange. Und das ist ja etwas, also wo du sagst, ja, du hast viel Gestaltungsspielraum und den fängst du jetzt an zu nutzen und weißt, wohin die Reise gehen kann. Nimmst du Unterstützung in Anspruch in irgendeiner Form für dich als Chef, um deine Rolle zu finden? Also so als Sparringspartner hast du ja offensichtlich deine Mitarbeiter. Klar, da bekommt man so oder so Rückmeldung und sicherlich auch im Privaten, aber nimmst du auch professionelle Unterstützung in Anspruch, um ja, um da irgendwie den Fokus beizubehalten und zu gucken, wie dein Weg sein kann?
Also, ich bin ja mehr oder weniger von der Osteopathie-Ausbildung und Prüfung direkt in die Praxis reingerutscht und ich hätte viel machen können. Also, aber es stand mir wirklich bis zum Hals. Ich hatte gar keinen Bock mehr. Ich habe dann noch irgendwie diesen KfW-Förderantrag und den Businessplan zustande gekriegt und dann war ich froh, dass ich erstmal nur in Anführungszeichen arbeiten konnte. Also, ich habe das Glück, ich habe meine Bürokraft, die sich immer mehr zu Praxismanagement entwickelt, die hat ein Kommunikationsseminar von mir bezahlt bekommen. Und die spiegelt mich immer. Ja, wir haben auch einmal die Woche haben wir ein Praxismeeting oder ja, so ein Teamtreff, wo wir eine Stunde einfach nochmal zusammenreden. Was ist los? Was ist am Patienten? Was ist untereinander gerade los? Und das ist, wie du sagst, schon so mein Sparringpartner, weil ich dann immer gespiegelt kriege, falsch kommuniziert, nicht verstanden, blöd kommuniziert, wie auch immer. Und auf der anderen Seite, jetzt fange ich eigentlich erst an, mich da noch mal mehr zu informieren. Also ich bin gerade im Kontakt mit einer Werbeagentur und die haben auch den Bereich innere und äußere Entwicklung mit drin. Und also zu gucken, wie funktioniere ich als Chef? Welche Message will ich senden? Welche sende ich nach innen? So, das passiert alles gerade. Aber insgesamt, dass ich jetzt auf großen Seminaren war oder Fortbildung, ne, keine Zeit.
Da ist es einfach, da trifft der Wunsch auf die Wirklichkeit wahrscheinlich, ne? Dass du dann
Absolut.
absolut, ich meine, wenn du es vorher noch nicht konntest, da lernt man spätestens priorisieren, weil es gar nicht anders geht, wenn man so viele
Ja.
Hüte auf hat, dass man eben guckt, was hat jetzt einfach Vorrang vor anderen Themen, ne? Ja, ich verstehe. Jetzt kommen wir mal zu deinem Team. Also du hast ja schon gesagt, du hast die Praxis übernommen, du hast auch dein Alter verraten und hast gesagt, wie viele Physiotherapeutinnen und Therapeuten du hast und dass du der Jüngste bist. Erzähl doch uns doch mal ein bisschen
Ja.
mehr über dein Team.
Ich habe eigentlich zwei Bürokräfte. Eine davon ist schon in der Rente. Also die kam aus der Rente schon zu mir, weil die einfach noch Lust hatte. Die habe ich eingestellt. Dann habe ich zwei Kolleginnen, die sind über 60. Eine davon wird wahrscheinlich auch demnächst in Rente gehen und trotzdem weiterarbeiten wollen und müssen. Dann habe ich noch mal zwei Kolleginnen, die sind so knapp vor 60. Also es gibt nur eine Kollegin, die ist mit mir zusammen im Bereich Ende 30. Na, ich bin jetzt 37, sie ist, glaube ich, 38, 39. Und sonst habe ich halt nur Ältere um mich drumherum. Und nur Frauen, das muss man auch nochmal sagen. Obwohl, das funktioniert reibungslos. Also ich war schon mehrfach in Teams, wo ich dann dazu kam, das waren nur Frauen. Ich war dann der einzige Mann und man hat mir immer gesagt, das bringt Ruhe rein. Warum auch immer. Das könnten wir jetzt ewig drüber reden.
Ja,
Genau.
ich kann das
Aber das
nachvollziehen.
hat
Ich kenne diese Phänomene. Ja.
auf jeden Fall, manche von denen waren auch schon selbstständig. In verschiedenen Bereichen, manche auch schon physiotherapeutisch selbstständig. Und da ist halt viel Wissensschatz abzugreifen. Die lassen es nicht immer so direkt raushängen. Die führen mich dann so mal ganz sachte in die richtige Bahn. Also das ist halt mein Vorteil. Ich kannte diese Menschen schon, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Da waren wir sozusagen Kollegen und wir hatten noch mal eine andere Ebene. Jetzt bin ich jetzt Chef geworden, transformiert innerhalb von diesem Jahr. Ich habe an manchen Stellen noch mal auf den Tisch gehauen. Ich habe auf anderen Stellen noch mal schon den Kopf für die Leute hingehalten, wenn Patienten gar nicht gingen. Also ich habe mich einfach da verwandelt. Und die merken das, reagieren da drauf, aber helfen mir halt auch. Also es ist einfach ein Schatz, den kann man nicht in Zahlen übersetzen, aber das ist einfach so, was im Alltag passiert. Ne? Die sehen ja selber, wo ich hin will, die sehen meine Vision oder mein Ziel und die beschützen das sozusagen mit, weil die wissen, hey, der Arbeitsplatz, der ist gut für mich. Der Marius, der weiß, ich habe Probleme mit den Fingern, der Rücken tut mir weh, der passt auch auf mich auf und andersrum ist das dann genauso. Also es ist ein Geben und ein Nehmen, ja.
Das klingt super, dass es eben eine Win-Win-Situation für euch alle offensichtlich ist, ne? Um dann auch gemeinsam, ich meine, du hast das Alter deiner Kollegin, jetzt kann ich das ja sagen, weil es keine Männer dabei gibt, deiner Kollegin gesagt, dass sie einfach viel Erfahrungsschatz, offensichtlich ja nicht nur therapeutisch, sondern auch aus der eigenen Selbstständigkeit mitbringen und du ja davon auch einfach profitieren kannst und sie ja offensichtlich auch offen dir gegenüber oder offen genug dir gegenüber sind, um eben so eine
Ja,
vertrauensvolle
nein.
Situation auch weiter bestehen zu lassen. Manchmal ist es ja so, dass wenn aus den eigenen Reihen, aus einer Ebene jemand, ich sag mal, aufsteigt auf die nächsthöhere Ebene und dann auf einmal die Führungsverantwortung hat, dass das manchmal ja auch gar nicht funktioniert. Also auch diese Möglichkeit gibt es ja. Es ist ja super, das für euch alle und spricht ja für euch alle, dass ihr da eben einen guten Weg gefunden habt, um es eben gemeinsam zu machen.
Ja, aber das ist ja auch ein Prozess. So ein Weg, man verliert den ja auch schnell. Also ich muss jeden Tag wieder gucken, dass ich auf der Bahn bleibe. Das ist jetzt nicht so, ich habe das gefunden, ich habe die Ebene mit
Ja.
meinen Kollegen und fertig, sondern es ist immer wieder ein Aushandeln. Und dafür, das kann ich wirklich nur jedem raten, diese Team-Meetings, wo man sich mal hört, das bringt einfach viel, weil da muss ich dazu sagen, wir haben, bevor wir so ein Team-Meeting starten, auch immer eine Befindlichkeitsrunde. Das kennen viele vielleicht nicht. Und auch Kolleginnen, die dann, ich hatte dann kurz vorher noch eine eingestellt mit meinem alten Chef zusammen, die guckte so ein bisschen, was soll das denn? Was ist denn eine
Ja.
Befindlichkeitsrunde? Kann ich auch mal kurz erklären.
Gerne.
Man sagt einfach mal, wie es einem geht. Man muss ja nicht in die Details gehen, von wegen, man hat sich mit seinem Partner gezopft, aber man sagt einfach, das Energielevel ist hoch oder niedrig oder man ist müde oder man hat eigentlich bräuchte man Urlaub oder was auch immer. Weil dann weiß der andere, was ist los. Ne? Man sieht sich ja manchmal nur, man holt einen Patienten ab und geht wieder in den Behandlungsraum. Man läuft den ganzen Tag aneinander vorbei und so hat man einfach ein Gefühl für den anderen, von wegen, ah, da muss ich heute einfach mal so ein bisschen unter die Arme greifen oder auf der anderen Seite, man hat Anknüpfungspunkte. Man kann sich unterhalten. Also es bringt einfach viel für die Teamstruktur zu wissen, was ist beim anderen los, was bedrückt oder was trägt den anderen gerade durch den Tag. Genau.
Da kommen wahrscheinlich auch
Ja,
die
ne,
zu
diese.
Wort, die sich von alleine nicht unbedingt äußern würden, ne? Sondern
Ja, oder man hat auch einfach den Blick über die Wochen. Ne? Man guckt dann, ah, jetzt geht die Kurve wieder nach oben. Mit dem Licht, sage ich mal, mit dem Wetter kommt ja auch die bessere Laune. Man hat seine Mitarbeiter auch, man hört die halt mal richtig. Und die hören auch mich. Ich sage ja auch so, ich habe kleine Kinder, der eine, den versuchen wir gerade trocken zu kriegen. Dann sage ich, oh, schlecht geschlafen, zweimal aufgestanden, Bettzeug gewechselt. So, ja,
Ja,
das
auch
ist ja
das
die,
gehört dazu.
ne? Das ist ja die Wirklichkeit. Und
Ja.
dann sagen die, oh Marius, du siehst müde aus. Da sage ich, ja, deshalb. Ja, und einfach sagen, wie es ist, funktioniert einfach sehr gut.
Ja, aber es ist ja super, dass du offensichtlich auch die Skeptikerin überzeugen konntest, dass irgendwie jeder was davon hat und man eben selber ja entscheiden kann, wie viel man preisgeben möchte. Manchmal reicht ja
Ja,
auch
genau.
nur in einem
Man kann
Satz
auch sagen,
kurz. Ne?
heute ist nicht. Und das ist ja auch eine Aussage. Dann
Ja,
überspringt man
ja,
einfach,
ja,
ne?
ja,
Dann wissen alle
absolut.
Bescheid. Ja.
Ja, kommen wir nochmal
Genau.
zurück. Du hast schon gesagt, die Kommunikation in der Woche, und das ist natürlich ein Prozess, deine Entwicklung innerhalb der Praxis und mit deinen Mitarbeitenden zusammen und eben auch so die, ich sag mal, die festen Runden, die ihr habt, um sowas zu entwickeln. Du hast die Anzahl deiner Mitarbeiterinnen schon genannt. Wie viel Vollzeitkräfte gibt es bei den Therapeutinnen?
Keine einzige. Ich habe 4, die in Teilzeit arbeiten und 3 als Minijob. Und
Wie viel?
selbst ich arbeite, obwohl man das denkt, als Chef, ich schaffe es, um eine gleichberechtigte Beziehung zu führen, ich schaffe keine 40 Stunden am Patienten. Das geht nicht, ne? Also ich habe 25, 30 Stunden am Patienten, dann kommt Büro und sonst fliegt mir das hier zu Hause um die Ohren. Das
Ja.
ist, glaube ich, auch ungewöhnlich, weil viele dann reinsteigen, 60 Stunden Vollgas, geht bei mir nicht, ne?
Das private Leben
Und die
kann sich nicht die
Kollegen.
nächsten Jahre auf Halde legen, bis du in der Praxis so weit bist, das funktioniert dann nicht.
Ja, und ich frage mich halt manchmal, ob ich da schon so ein bisschen der Vorreiter der Generation Z bin, wo man immer sagt, oh, was soll aus denen nur werden? Die wollen nicht arbeiten. Ich glaube, bei mir sieht man schon so ein bisschen die Verschiebung der Prioritäten. Dass man einfach sagt, also mir ist Familie und Kinder super wichtig. Ich will da nicht nur irgendwie der sein, der das Geld ranbringt, sondern ich lese dann abends noch ein Buch vor und bin einfach auch da. Also meine Partnerin und ich, wir teilen uns die Woche wirklich auf. Arbeitsmäßig, kinderbetreuungsmäßig. Und ich glaube, dass das wird mehr kommen. Also, dass dieses 60-Stunden-Wochen-Chef, das funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Ist kein Konzept der Zukunft. Zumindest nicht für mich.
Wie viel arbeiten deine Mitarbeitenden, die Teilzeit arbeiten?
Also, das ist schon größere Teilzeit, ne? Dann habe ich 2 mit 30, eine mit 25 und dann halt die Minijobber. Das ist dann halt der Standard, genau.
Okay.
Und
Und wie arbeiten Sie so? Also ich meine, welche Zeiten deckt ihr ab in der Praxis?
wir versuchen, die ganze Woche zu bedienen. Genau. Und sonst ist eigentlich von 8 bis 18, 19 Uhr. Na, das ist montags und dienstags decke ich das großteils ab. Und dann switcht das bei anderen Kollegen. Ich habe eine, die macht nur Hausbesuche. Deshalb ist die in der Praxis dann fast gar nicht vorhanden. Fährt dann einen ganz anderen Stiefel. Ja, also als Praxis hat man ja auch eine Verantwortung, besonders auch in einem Dorf. Das sehen wir ja auch, dass wir einfach versuchen, die Leute auch zu versorgen. Sei es vormittags und nachmittags ist ja einmal dann mehr so die nicht mehr arbeiten müssen, die Rentner und nachmittags dann die mit der Arbeit gerade fertig sind, ne, oder die frisch Operierten. Also wir haben da auch irgendwie eine Verantwortung, die wir tragen. Das ist uns schon bewusst. Ja, und das versuchen wir zu denken. Aber ich muss auch sagen, der Drive am Freitag zu arbeiten, das nimmt bei den Kolleginnen auch ab. Also es ist einfach, am Freitag gibt es gleich eine Kollegin, die einen halben Tag arbeitet und sonst steht die Praxis leer. Ne, das würde ich auch gerne ändern, aber das lässt sich halt nicht immer auf Biegen und Brechen machen. Das ist, und ich glaube auch, das ist so eine Entwicklung der Zeit, dass man zu 4-Tage-Woche übergeht oder dass man einfach auch besonders die Älteren sagen, ich schaffe nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich brauche einen Tag mehr frei. Und dann kommt das bei mir so zustande. Freitag ist dann gerade nicht so viel bei uns los.
Du sagtest vorhin auch schon, ich meine, ihr seid Physios und dass manche sagen eben, die Hände machen im Laufe der Zeit, wenn sie, sagen wir mal, kurz vor 60 sind oder eben schon die 60 überschritten haben, wie manche deiner Mitarbeitenden, machen die Hände nicht mehr so mit. Und wie begegnest du dieser Herausforderung im Alltag, was die Auswahl der Patienten und Patientinnen angeht, zum Beispiel, oder mit der Arbeitszeit oder so? Wie
Ja,
begegnet ihr
also
dem in der Praxis?
ein Konzept ist bei mir auch die Schallmauer, das 60. Lebensjahr, dann kriegen die bei mir 32 Tage Urlaub, der Rest hat 30, einfach weil mehr Regenerationszeit. Ja. Und das andere ist, ich muss sagen, meine Bürokräfte sind einfach super. Die haben die Kolleginnen komplett im Blick mit ihren Befindlichkeiten und die schaffen es dann auch, die Patienten so schon zu lenken, dass die passenden Patienten zu den Kolleginnen kommen. Also zum Beispiel die eine Kollegin, da weiß ich, die wird nicht viel massieren oder triggern können. Das schafft die mit den Fingern nicht. Die kriegt dann eher die Lymphdrainage, weil das dann einfach von den Fingern her machbarer ist. Das ist dann halt am Telefon oder am Tresen selber wird dann schon viel nachgefragt, was ist los, wo wird das ungefähr hingehen, und dementsprechend werden die Patienten dann auf die Kollegin gelenkt.
Ja, okay.
Und da kann ich noch hinzufügen, es ist halt auch so, jeder kennt das, es gibt Patienten, die sind einfach super anstrengend. Also entweder weil der Fall so anstrengend ist, weil da körperlich viel zu tun ist, da ist viel zu handeln. Manche sind ja auch menschlich anstrengend und manche auch beides. Und die Bürokräfte haben das einfach im Blick und manchmal schieben die dann einfach eine Pause danach rein. Und wenn es nur 10 Minuten sind, dass man nicht sofort in die nächste Behandlung springt, sondern einfach kurz runterfahren, einen Schluck trinken, ja, das macht einfach auch schon viel aus. Genau.
Du hast ja gesagt, eine Kollegin ist dabei, die eigentlich selten in der Praxis ist, weil sie Hausbesuche macht. Ist sie die Einzige, die Hausbesuche macht? Ich meine, wie groß ist euer
Nee.
Radius, den ihr versorgt?
Ich finde, die Hausbesuchsversorgung in unserer Region ist tendenziell eher prekär. Es gibt da wenig Physiotherapeutenpraxen, die das anbieten. Deshalb versuchen wir das zu machen. Ich habe zwei Kolleginnen. Die eine fährt rumherum und macht im Radius so von 20 Kilometer Umkreis, macht die Hausbesuche. Und die andere ist in einer Seniorenresidenz bei uns im Ort hauptsächlich. Und von unserer Praxis springen da auch noch mehrere rein. Heißt, die haben da nochmal Slots, wo sie dann einfach rüberfahren. Das ist wie fußläufig oder mit dem Fahrrad. 5 bis 10 Minuten, dann sind wir da. Ja, und ich bin dann auch da. Ich habe da einen Tag, wo ich nur in der Seniorenresidenz verbringe und da therapeutisch arbeite, und eine Kollegin einen halben Tag. Ne? Also wir machen das noch. Ich glaube, man muss wirklich noch sagen. Ne?
Wie
Ist
viel
mittlerweile so.
kannst du sagen, wie viel Prozent ihr Hausbesuche macht im Vergleich zu Praxisbehandlungen?
Ich würde sagen, das sind 10%, 10, 15%, ja.
Okay.
Aber habe ich noch nie so groß drüber nachgedacht, wie
Ja.
viel das ist.
Ja, denn, also du hast ja schon recht mit dem, was du sagst. Es gibt viele Praxen, die das eben nicht leisten können,
Ja,
wollen,
und
wie auch
es ist
immer.
auch also extrem, ne? Weil eine dieser Kolleginnen, die das macht, die ist die, die demnächst wahrscheinlich in Rente geht. Und die berichtet immer wieder, auch in diesen Befindlichkeitsrunden, wie extrem das ist, ne? In der Praxis ist man in einem geschützten Raum. Da bestimmt man, was passiert, aber man fährt ja nach Hause. Und das ist nicht immer schön. Also sie legt sich regelmäßig, muss sie sich leider mit Angehörigen oder mit einem Pflegedienst auseinandersetzen, von wegen, warum jetzt schon oder warum nicht schon wieder? Und es ist auch nicht immer sauber. Also es ist echt hartes Arbeiten im Hausbesuch. Das kann nicht jeder und will auch nicht jeder, ne? Das ist,
Ja, das
muss
stimmt.
man
Das.
dazu sagen. Also nicht leichter geworden.
Ja, absolut. Du hast ja gesagt, du findest deine Rolle als Inhaber. Es ist ein Prozess mit deinem Team zusammen und es geht Hand in Hand. Was hast du dir denn vorgestellt für die Zukunft deiner Praxis, wo du hin möchtest mit deiner Ausrichtung, was die Patienten
Ja.
angeht, was irgendwie die Struktur und was so das Bild nach außen angeht? Wir haben ja kurz vorhin schon drüber gesprochen. Vielleicht magst du da nochmal uns mehr Einblick geben.
Ja, also ich bin auf Osteopath, aber kann da in dem Bereich noch nicht arbeiten, weil ich den Heilpraktiker nicht habe. Das soll in den nächsten Jahren erfolgen und dieser Zweig wird auf jeden Fall dazukommen. Und ich sehe einfach, dass das sich Physiotherapie und Osteopathie hervorragend ergänzt. Also das soll passieren. Einfach, dass das, was die Osteopathie, sag ich mal, an Weg frei gemacht hat, das kräftigt dann die Physiotherapie. Und auf der anderen Seite, naja, das ist gerade in aller Munde. Ich glaube, dass so eine Physiotherapiepraxis besonders auf dem Dorf eine ziemliche Nachhaltigkeitsmaschine ist. Also nicht im Sinne von, fahren wir Elektroauto und so, sondern eher sozial. Da kommen so viele ältere Menschen zusammen, die manchmal sitzen die im Warteraum und merken, wir wohnen eigentlich eine Straße voneinander entfernt. Die hätten auch zusammenfahren können. Beziehungsweise dann, also ne, solche Kommunikation herzustellen unter den Patienten, von wegen, wer bringt zum Beispiel Tante Brömmelkamp mit aus dem Ort, die schafft das nicht. Gibt es da jemanden? Also einfach so Connection herzustellen und dieses Entkoppelte, wir sind heute manchmal so fremd voneinander, irgendwie wieder mehr zu verbinden. Das ist mein Anliegen. Und dann einfach eher zu gucken, wie kriege ich dann Mehrwert aus dieser Praxis raus. Also meine Ziele für demnächst sind, ich will so ein schwarzes Brett anbringen, wo die Leute einfach jetzt also Badeweg ist ein Gemüseort. Der hat schon seit Jahrhunderten viel Gemüse produziert und wir haben wirklich dann im Sommer Gemüseüberschuss, den die Patienten auch mitbringen. Das können wir gar nicht alles essen. Ja, es wird komisch. Aber es gibt ja Leute, die sagen, oh, dann tauschen wir, so eine Art Tauschbörse einzurichten. Einfach ne, das nett zu machen für die Leute, wo die sagen, ach, doch, da gehe ich einfach gerne hin, weil da passiert noch mehr und man nimmt mich ernst. Das hört sich so komisch an, weil das jetzt im Gespräch bis bei mir jetzt noch nie großartig um irgendwelche Techniken ging, von wegen, wir machen CMD, wir machen MT, sondern wir versuchen irgendwie einfach vernünftige Menschen zu sein. Das ist wirklich so unser Hauptziel. Einfach gut miteinander und gut mit dem drumherum und dann zu gucken, wie können wir da den größten Mehrwert rausziehen. Aber wie gesagt, das entwickelt sich noch. Frag mich mal in 2 Jahren wieder. Da sieht es wieder
Ja,
ganz anders aus.
ich denke, wir könnten schon mal ein Follow-up machen dann. Nach einiger Zeit, das haben
Ja.
wir mit einer ergotherapeutischen Kollegin jetzt vor einiger Zeit gehabt. Die haben vor über einem Jahr hat Ralf Buchner mit ihr gesprochen, weil sie in ihren Praxen die 4-Tage-Woche ausprobiert hat. Und
Ja.
dann haben wir ein Jahr später mit ihr nochmal gesprochen, um zu hören, was sich daraus entwickelt hat, ob sie es immer noch macht, wie es sich auf den Umsatz ausgewirkt hat und all diese Dinge. Von daher ist es gar nicht so unüblich, dass wir den einen oder anderen eben irgendwann
Ja, okay.
später nochmal im Podcast hören. Kommen wir nochmal zu den Mitarbeitenden zurück. Du hast gesagt, das Alter der Physiotherapeutinnen, die bei dir arbeiten, auch wenn sie über das, ich sag mal, das Renteneintrittsalter hinaus bei dir arbeiten möchten, irgendwann ist das ja dennoch endlich. Das heißt, es ist ja irgendwas, was dann auf dich zukommt in den nächsten Jahren, da auch zu
Ja.
überlegen, wie kannst du das gestalten, wenn eben nach und nach sie doch die Praxis endgültig verlassen? Mit 67, mit fast 70, wie auch immer, je nachdem, aber was kommt eben danach? Hast du schon etwas, irgendwie einen Gedanken, wie es laufen kann? Was oder wen du brauchst, wenn die allmählich dann sich verabschieden?
Natürlich hätte ich jemanden am liebsten mit Neurofortbildung, MT. Wenn ich aber jemand Junges nehme und eine Frau, besteht immer die Gefahr, dass dann Elternzeit angemeldet wird. Ne? Die Gefahr besteht bei mir gerade nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich lebe da in der Lage oder mit dem einfach, was kommt. Klar, ich versuche das auch zu gestalten, indem ich demnächst eine vernünftige Website am Stehen habe und mich nach außen präsentiere mit dem, wie ich das schon beschrieben habe. Wir sind einfach nett. Das ist ein netter Haufen, mit dem kann man einfach super gut umgehen. Die Arbeitszeit bei uns, das ist eine angenehme Zeit. Und wenn das nach außen einfach kommuniziert wird, zum Beispiel haben wir auch so eine Kollegin gewonnen, einfach weil die Bürokraft gesagt hat, komm doch mal zu uns rüber, guck dir mal die Praxis an. Das ist so nett hier, ne? Und dann kam Alex halt zu uns. Ich sag jetzt einfach mal den Namen, weil da ist nichts mit zu verlieren. Die hat dann einfach gesehen, es ist wirklich nett. Und ja, es heißt nichts, aber es sagen die Kolleginnen halt auch. Und ich denke, in der Zukunft wird es so sein, wenn junge Kolleginnen kommen, dann nehme ich die natürlich und stelle die ein. Aber ich habe auch kein Problem damit, Ältere einzustellen, weil ich einfach ja sehe, was ich daran habe. Also ich würde mich, glaube ich, auch nicht darauf spezialisieren und so sagen, ich stelle nur Kollegen ein, die irgendwie das 50. Jahr erreicht habe. Also das ist auch Quatsch. Ich denke, man muss einfach mit den Ressourcen arbeiten, die da sind. Und Fakt ist, es gibt, glaube ich, viele Jüngere, die zieht es eher zu den Großstädten, wo es einfach moderne, riesengroße Praxen gibt, wo das Gefühl von, hier erreiche ich viel, das ist innovativ, das zieht die da mehr an. Und ich als Dorfpraxis bin eher dann so ein Pol, wo es heißt, es ist angenehm, es ist ruhig, man kennt die Klientel, die Patienten kommen ja schon Jahre zu uns. Man weiß ja schon irgendwie dann schon, ah, das wird wahrscheinlich wieder das Problem, da hat man schon seine Handgriffe. Das ist einfach mehr dieses Entspannte und Familiäre in so einer kleinen Struktur. Und damit kann ich halt Werbung machen. Das spricht halt nicht jeden an. Für mich war das klar, als ich 2018 in die Praxis gekommen bin, ich wollte was Kleineres, was Überschaubares, einfach was Persönliches. Und das sind halt die Sachen, mit denen ich werben kann, ja. Und so von den baulichen Strukturen ist bei mir auch gerade nicht so, dass ich mich riesengroß erweitern kann und sage, ich mache jetzt noch eine Trainingsfläche von 100 Quadratmetern. Das sitzt einfach nicht drin. Da bin ich einfach begrenzt.
Ja,
Ja.
also, wie ist es denn? Auch das ist ja eine Frage, mit der wir Therapeuten uns auseinandersetzen müssen. Wie ist es so mit der, du hast ja viel Berufserfahrung, therapeutische Erfahrung in deiner Praxis. Du sagst, viele eurer Patientinnen und Patienten kommen schon sehr lange. Wie ist es mit der Qualitätsmessung? Also wie ist es mit Zielen vereinbaren und eben dem Nachhalten von, haben wir das Ziel erreicht oder nicht? Also woran macht ihr sowas fest? Gibt es da Unterschiede zwischen den Generationen, sage ich mal? Wie ist es bei euch?
Ich glaube, die Gefahr besteht in jeder Praxis, dass man wenig misst und sich valide kontrolliert, wo komme ich jetzt raus? Ich habe das nochmal jetzt wirklich beobachtet mit der Blanko-Verordnung. Ist das nochmal ganz stark bei uns Thema geworden, von wegen, wie testen wir die Schultern? Mit welchen Tests? Wie aussagekräftig sind die? Ne? Einfach, das ist einfach, weil das offiziell nochmal oder die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man überprüft wird, wie testet man, welche Ziele setzt man, wo kommt man raus, wurden wir dann nochmal wieder auf den Pott gesetzt und man guckt und sieht dann einfach, man hat da schnell einen Schludrian drin. Das habe ich sogar mit den Kollegen, mit denen ich vor 2 Jahren die Osteopathie-Ausbildung gemacht habe. Man hat immer die Tendenz, so aus der Hüfte raus zu behandeln. Man muss sich halt immer wieder sagen, so, und jetzt mache ich einen Test und den schreibe ich auf. Und deshalb haben wir Befundbögen auch nochmal extra entwickelt für die Blanko-Verordnung, wo ganz klar drin ist, Gradzahl, der Test, Arm, Droparm, wie auch immer, wie sie alle heißen, Jobe-Test, um das irgendwie oben zu halten. Aber ich finde, das ist schwer. Ne? Man tendiert immer dazu, davon wegzudriften. Und ich glaube, da sind die Schweizer besser drin. Ich habe eine dänische Kollegin auch. Ich glaube, dass sie da auch besser drin ist, das aufrechtzuerhalten. Und ja, mal gucken, wie das in der Zukunft wird mit den jüngeren Kollegen, die dann auch studiert haben. Ne? Mal schauen.
Ja, auch das kann ja sein. Aber ich meine, es spricht ja dafür, dass ihr, also ihr ja offensichtlich euch dessen bewusst seid und es immer wieder, wie du sagst, es ist natürlich ein aktiver Prozess, sich das immer wieder vor Augen zu führen, dass es einfach sein muss. Und gerade wenn man so eine Verantwortung, so eine Versorgungsverantwortung über bis zu 16 Wochen hat, wie es bei der Blanko-Verordnung bei euch mit der Schulter ist,
Ja.
da einfach gut zu messen. Denn am Ende geht es ja nicht nur darum, dass die Patienten sagen, ach, war so nett bei euch, sondern auch, ist das, womit ich
Ja, was kommt da
gekommen
rum,
bin?
ne?
So,
Dann
hat es mir irgendwie etwas gebracht, dass ich in meinem Leben Dinge wieder tun kann oder Schmerzen reduziert wurden oder wie auch immer. Also auch da muss man das ja eben messen, ne? Und ja, es ist eine Herausforderung. Wir haben ja jetzt schon ganz viel besprochen, wie du in diese Rolle gekommen bist und wie sich das jetzt allmählich entwickelt in Zusammenarbeit mit deinem Team. Jetzt würde ich gerne zum Abschluss noch von dir wissen, unsere ganze Branche steht ja vor einigen Herausforderungen, unter anderem eben steht die Digitalisierung ja, ist ja schon da. Sie nimmt zu, die Telematikinfrastruktur, die elektronische Patientenakte, das sind ja Dinge, die einfach schon da sind und sich nur noch weiter ausbreiten. Wie ist es in deiner Praxis? Du hast gesagt, die Praxis bestand vorher schon über 30 Jahre. Du hast sie dann
Ja.
übernommen. Wir wissen ja, es gibt viele Praxen, die noch sehr viel auf Papier machen, Kalender, Karteikarten, all diese Dinge. Wie ist es bei dir in der Praxis? Wie war der Stand, als du sie übernommen hast? Wie ist es im Moment und wohin möchtest du? Und wie ist so die Reaktion deines Teams darauf?
Also als ich die Praxis übernommen habe, war das Terminverwaltungssystem. Das hat mein Chef, der hat irgendwann mal ein System sozusagen gekauft und das dann alle Jahre lang, also jedes Jahr vielleicht mal ein kleines Update gemacht. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Ich bin da auf einer Cloud mit dem Programm. Ich kriege alle Updates. Ich habe da auch einige Programme dazu gekauft, einfach um es noch gängiger zu machen. Aber ich muss dazu sagen, wir fahren parallel auch immer noch auf Papier, auch für die Patienten, weil besonders weil wir ja diese älteren Patienten haben. Und ich sehe einfach auch, dass es besser ist, dass diese Überforderung mit einem Smartphone da Termine im Kalender einzutragen. Es ist immer gut, die Termine auf dem Zettel zu haben. Und bei den Kollegen, ich habe das schon mal angedeutet, dass ich auch gerne Richtung Tablet gehen würde, einfach auch für die Dokumentation. Bin ich schon auf leichte Widerstände gestoßen und man konnte dann raushören, ja, dann ist wohl Zeit für mich zu gehen, so ungefähr. Ne? Und ich bin da gerade noch vorsichtig und wir als gesamte Gesellschaft wachsen ja auch in diese Digitalisierung rein. Ne? Auch die Älteren. Wenn ich mal überlege, vor 5 Jahren habe ich noch nicht so viele ältere Menschen mit einem Smartphone gesehen wie jetzt. Jetzt ist es normal. Also der Opa von meiner Frau, der ist 97, der macht alles mit dem Smartphone. Ne? Also von daher, das ist ja auch neu. Genau. Also von daher, ich lasse meine Kollegin da noch ein bisschen wachsen und früher oder später wird es da in die Richtung gehen, dass wir mehr digitaler gehen und gehen müssen. Und ich arbeite persönlich zum Beispiel schon viel mit KI. Das hilft. Auch allein die Vorbereitung jetzt zum Beispiel auf dieses Gespräch, das habe ich mit KI gemacht. Ne? Die konnte mich komplett befragen. Also ich glaube, dass die Möglichkeiten, die so eine KI auch den Praxen bietet, das ist noch gar nicht ausgeschöpft. Sei es schnelle Formulierung, Texte, Inhalt für Webseiten, Instagrams. Ich bin da absolut positiv dem gegenüber eingestellt. Ich denke auch, dass es die Zukunft ist, dass es Dinge leichter macht. Ich sehe da weniger Gefahren, aber ich kann die Leute aber nur mitnehmen. Ich kann denen das nicht überstülpen und sagen, so, bang, sondern das ist vielleicht auch ein guter Schlusssatz. Die wichtigste Ressource, die ich habe, das ist mein Team. Und da muss ich mich drum kümmern. Den kann ich nicht einfach irgendwas befehlen, von wegen, jetzt machen wir alle nur mit Tablets, sondern ich muss alle im Boot haben.
Und auch das ist ein Prozess, ne?
Ja,
Ja,
ja.
total, absolut. Vielen Dank für deinen Einblick in deine Praxis, in deine Inhaberrolle, wie das Ganze gekommen ist und wie ihr in eurem Team einfach jeden Tag die Patienten versorgt im ländlichen Raum und wohin du eben möchtest mit deiner Praxis. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da einen Einblick zu geben. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
Ja, vielen Dank.
Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxismanagement, Teamführung und über die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören. OP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Folg uns und teil uns auf LinkedIn, Instagram oder Facebook und hinterlass uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.